der Versuchung widerstehen, lautet unser Thema heute Morgen. Ein spannendes Thema, Glaube im Alltag, Glaube am Montag. Ich glaube, keiner von uns kann durch die Woche gehen, ohne mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Deswegen ist es wichtig, auf Gottes Wort zu schauen, auch wichtig, aus der Praxis zu hören. Ich habe ja hier dieses Sofa, wo ich immer jemanden einlade, um da aus seinem Leben zu erzählen. Und ich dachte mir heute, wo wir Mitgliederversammlung haben, mit auch einigen größeren Abstimmungen dann eben kommen, könnte ich eigentlich keinen besseren Kandidaten einladen heute Morgen als den Markus Heinzelmann, über den wir ja nachher noch irgendwas zu beschließen haben da. Ja? Und ich dachte, vielleicht trägt es auch mal dazu bei, das, was er uns jetzt hier erzählt. Deswegen, Markus, ich finde es ganz stark, dass du bereit warst hier. Das Thema ist ja auch nicht ganz einfach. Komm, setz dich zu mir. Du bist? Genau. Markus, die erste Frage zu dem Thema, die kann ich mir eigentlich schenken, weil die erste logische Frage wäre ja eigentlich, wirst du auch manchmal versucht. Aber ich glaube, da können wir alle davon ausgehen, dass da keiner ausgenommen ist davon. Viel interessanter wäre ja eigentlich jetzt zu wissen, also ich werde dich nicht fragen, jetzt heute Morgen hier so, erzähl mal, was deine Versuchungen sind. Aber viel interessanter wäre dann zu wissen, wenn du dann versucht wirst, was machst du dann eigentlich?
Also wichtig ist, von vornherein standhaft einfach auch Nein zu sagen und bei dem Nein bleiben. Ja? Und immer versuchen kommt ja immer plötzlich. Also aus meiner Erfahrung. Das heißt, die klingelt nicht an der Brust und sagt, so, ich will jetzt eine Versuchung oder du kannst jetzt einen Terminkalender reinbuchen. Also auf Dienstag steht wieder Versuchung an, wie bereite ich mich vor? Also so funktioniert das bei mir nicht. Ja? Das heißt, aus der Situation raus, vielleicht auch zuerst mal der erste Punkt, erkenne ich überhaupt, dass es eine Versuchung ist? Und wenn ich es dann erkenne, was natürlich von Vorteil ist, dann zu sagen Nein. Und bei dem Nein auch bleiben.
Jetzt ist das ja gar nicht mehr so einfach, denn Versuchung kann ja sehr überzeugend daherkommen. Ne? Also in der Theorie ist das ja immer alles so locker, man muss sagen, mal Nein. Da hat ja der Feind schon so manche Strategien und so, wie er uns dann immer wieder doch rumkriegt. Und deswegen ist es ganz gut, vielleicht auch mal das ein bisschen zu durchschauen, mir auf die Schliche zu kommen. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, so, das sind so Sachen, wo ich sehr habe, so versucht er es immer und da muss man aufpassen oder so.
Ja, also klar, bei jedem ein bisschen anders. Oder, ja, immer da versuchen, denke ich mir immer an Josef, David, ja, die Sachen. Aber ich denke, es sind auch viel mal kleinere Sachen. Und vielleicht, ja, und da hat jeder seine eigenen Schwachpunkte und die muss ich mir halt auch zuerst mal bewusst sein. Und dann doch auch arbeiten. Und, mich aber auch, ich sage es mal, wenn es mir gut läuft, wenn ich heute versuchen kann, also ich werde nicht jeden Tag 24 Stunden versuchen, ja, mich trainieren. Beispiel, wenn ich jetzt Auto fahre, da kann jederzeit kann mal eine Gefahrensituation kommen oder irgendwie, und dann, jetzt was mache ich? Ja, das ist vielleicht wichtig, dass ich das als lange Kerle vielleicht mal, sage ich mal, ein paar Mal so ein bisschen Übungen machen oder vielleicht ein Fahrsicherheitstraining, deshalb machen wir auch Führerschein und Lernbesserungstraining, ja, dass wenn was kommt, dass ich vielleicht ein bisschen vorbereitet bin. Das heißt, ich kann mich auch auf mein Leben ein bisschen vorbereiten.
Okay, das ist natürlich spannend. Also du hast ja vorhin gesagt, Versuchung kündigt sich nicht für Dienstag an, aber jetzt stell dir mal vor, am Dienstag würdest du versucht werden, was könntest du denn da am Montag konkret tun?
Erstmal das wichtigste Gebet, ja, dass ich einfach auch vor Gott stehe und mir vor Gott bewusst mache, ich werde versucht, irgendwann, ja, wenn ich jetzt vielleicht vor dem Dienstag, aber ich war es eigentlich nicht, ja, falls es soweit kommt, Gott hilft mir, also ich schaffe es sowieso nicht. Ja, und auch bewusst machen, was will ich, was habe ich, was bin ich, was will ich und was ist mir das wert, das heißt. Immer im Hinterkopf, hey, ich bin toll erkauft durch Jesu Blut, ich bin sein Kind und mich erwartet das ewige Leben. Das ist mir, ich sage es mal, das höchste Wert, einmal bei ihm zu sein. ist mir das, wäre da irgendwas hier auf der Welt wert, das zu verschenken oder zu verschleudern oder herzugeben. Und das immer im Hinterkopf haben, dass ich es, wenn es dann soweit ist, auch abrufen kann, guck da. Eigentlich, es gibt nur mehr, wie jetzt gerade das tolle Ereignis oder was auch immer dort die Versuchung ist, was da lobt. Nein, mir ist das mehr wert als das, was Gott hat, mich lobt.
Es ist natürlich so, dass ein Autofahrer ist wahrscheinlich ein gutes Bild. Wir wissen das alle, selbst der beste Autofahrer mit jahrelanger Erfahrung kann mal einen Unfall bauen. Und ich denke, es ist uns auch alle bewusst, dass auch in der Versuchung man doch immer wieder dann auch mal versagt. Was machst du, wenn du dann doch versagt hast?
Doch, ans Kreuz. Zu Jesus kommen, ich um Vergebung wieder und mir dann auch bewusst sein, er vergibt mir. Er trägt mich, er nimmt mich durch und auch da wieder als bestes Beispiel der David. Ja? Als ihm dann bewusst geworden ist, was er gemacht hat und der Nachteil gekommen ist, er ist auf die Knie gegangen, hat Buße da und hat sein Herz Gott wieder neu gegeben und Gott hat ihm vergeben. Also spätestens dann, wenn ich merke, ich habe Mord gemacht, dann auch dazu standen und vielleicht auch bei anderen Menschen, als was ich sage, sorry, Entschuldigung, ich habe da einen Fehler gemacht. Und nicht wieder weiter, einfach das Ding zu vertuschen oder, naja, jetzt. Sondern dann müssen wir wirklich auch ehrlich dazu standen und vor Gott kommen, dann vergibt er uns auch, dann kommen wir zu Fehlern.
Klingt gut. Markus, dein Schlusssatz, so hier hast du deine Geschwister vor dir sitzen. Thema Versuchung aus deiner eigenen Lebenswelt, Erfahrung aus, was würdest du ihnen mitgeben, so als Schlusssatz?
Wie gesagt, das, was ich vorher schon gesagt habe, immer im Hintergedanken, wer bin ich, wo will ich nach, also wer bin ich, ich bin teuer verkauft, ich bin Gottes Kind, wo will ich nach, ich will einmal bei ihm sein und was ist mir auf der Welt wert, das zu verschleudern oder zu verschenken, das immer im Hinterkopf haben, egal bei welcher Situation und was mir selber auch so geht, aber immer ein bisschen spontan ist, manchmal oft einfach zuerst noch mit Luft holen, vorne reagieren, weil der zweite Gedanke ist in dem Fall vielleicht der bessere wie der erste, dann kann man schon mal was manches verhindern.
Ich danke dir, Markus, wir wollen dich heute sicher noch ein paar Mal sehen, aber ich danke dir für deine Bereitschaft, da aus deinem Leben zu erzählen. Vielen Dank. Lebenserfahrungsbericht zu Gottes Wort, zur Predigt, einen eleganten Übergang, das heißt konkret, die Bläser spielen nochmal was für uns. Ja, Versuchung, ein spannendes Thema. Man hat die große Heldengeschichten in der Bibel, Markus hat schon zwei davon genannt. Und so die große Heldengeschichte der Bibel für das Thema Versuchung ist der Josef. Vielleicht hast du die Geschichte ja so im Hinterkopf. Josef als Sklave in Ägypten im Haus des Potiphar. Er hat dort selbst in dieser schlimmen Situation, dass seine Brüder ihn verkauft haben, hat er durch sein eigenes gutes Verhalten hat er Erfolg. Er steigt auf im Rang im Haus des Potiphars. Es geht ihm gut, so gut, dass er sogar der Frau des Hauses ins Auge fällt. Und die will ihm an die Wäsche. Aber Josef, der Held, widersteht. Auch wenn es heißt, dass er nachher ins Gefängnis muss, auch wenn da so viel Schlechtes draus wird, er leistet erbitterten Widerstand und am Ende der Geschichte ist er der Held. Der Versuchung widerstehen. Das ist so die klassische Geschichte zum Thema. Und dann gibt es die andere Geschichte von David. Auch die hat er Markus schon erwähnt. David, der vom Dach seines Hauses aus die Bathseba im Nachbargarten beobachtet. Und auch da kommt Versuchung. Aber David ist ja ein Glaubensheld, ne? Und er widersteht natürlich dieser Versuchung. Und er streicht es sofort aus seinem Gedächtnis und schaut in die andere Richtung und triumphiert am Ende als Held. Das ist gut, dass das in eurer Bibel auch anders steht, weil bei mir steht es so nichts drin. Nein, der fällt. Der tappt voll in die Falle. Und tut, was Gott nicht möchte. Versuchung. Es ist nicht so einfach, immer das triumphierende Glaubensheld in dieser ganzen Geschichte zu sein. Im Gegenteil, ganz oft finden wir uns darin wieder, dass die Versuchung dann doch stärker ist Und deswegen möchte ich mit euch heute gerne nur über Zoom reden, weil das ein Thema ist, das unseren Alltag ganz maßgeblich prägt. Drei Gedanken, drei Schritte auf dem Weg hin zum Widerstand gegen die Versuchung. Ich glaube, dass es ganz entscheidend damit anfängt, überhaupt erstmal zu verstehen, was Versuchung ist. Wie es überhaupt von der Versuchung zur Sünde kommt. Und das hat uns der Jakobus in diesem langen Text hier sehr eindrücklich beschrieben, wie es zur Versuchung kommt. Drei Schritte auf dem Weg von der Versuchung zu der Sünde. Ich muss das heute Morgen irgendwie jonglieren, weil mein tolles Headset nicht will. Schauen wir mal, ob das dann trotzdem hier geht. Der erste Schritt sagt Jakobus auf dem Weg zur Sünde ist die Begierde. Von irgendwoher kommt der Gedanke, Mann, das wäre doch schön, wenn. Ich habe mal im Predigtzentrum eine Mausefalle vorne drauf gemacht und ich bin jetzt einfach mal in diesem Bild geblieben. Man hat den Käse hier gestapelt, stellt euch die Maus vor, die da schnüffelnd rumläuft und plötzlich, hier riecht es nach Käse. Da kann die Maus zunächst einmal ja eigentlich nichts dafür, dass es da nach Käse riecht. Ne? Ja? Und den Käse hat vermutlich jemand anders da hingelegt an diese Stelle. Aber sie begegnet diesem Gedanken, wie auch immer das passiert. Begierde. Das wäre doch schön, wenn. Und dann sagt Jakobus einen ganz interessanten Satz. Er sagt, und die Begierde wird schwanger. Ich dachte immer nur, Frauen können schwanger werden. Wie passiert es, dass Begierde schwanger wird? Irgendwas entwickelt sich daraus. Man, die Maus, das ist immer gut, wenn man über Mäuse reden kann, das berührt mich ja jetzt gar nicht so. Das ist ja gar nicht so, als ob mir das jetzt passiert. Ich kann ein Stück Käse auch vorbeilaufen. Ja? Das kriege ich gerade noch so hin. Ja? Eine Tasse Kaffee, das weiß ich auch noch. Ja? Reden wir einfach mal über Mäuse. Ja? Die Maus hat den Käse gerochen. Und ihr könnt ja jetzt einfach reingehen und sagen, der Käse, das weiß ich ja, der gehört jemand anders. Ne? Und man nimmt nicht einfach den Käse von anderen, sondern den lässt man schön liegen, so wie man es immer gelernt hat. Und sie könnte sich in ihr Hof verkriechen und vielleicht hätte sie da irgendwo bei ihren Vorräten auch noch andere gute Sachen zu essen. Vielleicht muss sie dann feststellen, dass sie den Käse jetzt gar nicht unbedingt braucht. Ich bin mir sicher, in Anwendung der Prinzipien der Bibel, dass wenn die Maus standhaft im Glauben jetzt der Versuchung widersteht, dass Gott das am Ende belohnt. Aber die Maus macht das nicht. Denn die Maus hat den Käse gerochen. Und im Gehirn der Maus fängt ein Prozess an, den Jakobus nennt, die Begierde wird schwanger. Denn die Maus kommt ins Träumen. Die sieht sich schon am Käse. Die malt sich gerade aus, wie gut die Ochse, da bin ich zu weit, Hilfe. Ja, das ist heute Morgen irgendwie, komme ich damit nicht zurecht. Genau, müssen noch bei den Träumen, ja? Hier, genau. Irgendwas pumpt hier und ich probiere mal, ob ich es wegkriege. So, die Maus am Käse, die sieht sich schon am Käse. Die malt sich aus, wie der erste Bissen schmecken wird. Der läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Obwohl der Käse noch weiter ist. Ja? Die hat bis jetzt bloß gerochen. Aber stell dir vor. Und natürlich wird die Maus sich sagen, so am Anfang ihres Traums, das ist ja jetzt alles nur ein Wunschtraum. Und Träume haben noch nie jemand geschadet, versteht ihr? Also ich kann ja von dem Käse träumen und da sind hinterher immer noch alle 100 Gramm Käse da, die vorher da waren. Ja? Da wird der Käse ja nicht weniger davon, dass ich mir jetzt vorstelle, wie ich da reinbeiß in den Käse. Ich genieße jetzt diesen Käse, der eigentlich mir gar nicht gehört, aber natürlich nur in Gedanken. Und das ist ja alles kein Problem. Da fängt das Träumen an. Da fängt es an zu rattern da oben. Und klar sage ich mir am Anfang immer, das ist ja alles nur rein theoretisch. Ne? Ich stelle mir ja nur vor, wie. Ne? Ich fange ja nur an zu machen, aber natürlich würde ich das ja nie tun. Die Begierde wird schwanger. Das ist das, was passiert. Und im Gegensatz zu vorher, wo zunächst mal einfach dieser Geruch irgendwo herkam, bin jetzt ich derjenige, der da aktiv ist in dieser ganzen Sache. Ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich male aus, wie schön es wäre. Ich träume darüber. Und ich versuche mir einzureden, dass ich sowas nie tun würde. Jetzt benutzt der Jakobus dieses Bild vom Schwangersein anscheinend. Und das normale Ende einer Schwangerschaft ist, dass nach 9 Monaten ein Kind geboren wird. Ja? Die Frau kann sich nicht sagen, ich bin jetzt schwanger, aber Geburt, also das würde ich ja nie tun, ja? Wenn er schon mal schwanger war, dann, also ich kriege das ja immer nur so theoretisch mit, ja, als Beobachter, ja? Aber also meine Feststellung ist doch so, dass also so die letzten 3-4 Wochen die Frau dann alle so weit sind, dass sie sagen, also jetzt wäre es dann langsam gut, wenn es dann mal kommt, das Kind, ja? Also sonst dann langsam ein bisschen schwer und so, ja? Also ich habe noch keine Frau, die gehört so, nee, also das prall ich, ja? Also das, keine Chance, dass ich das auslasse. Ja? Die Begierde wird schwanger. Und gebiert, sagt der Jakobus, die Sünde. Und da ist passiert. Zack, die Falle schnappt zu. So schnell ging das Ganze. Mal sehen, ob sie jetzt wieder kommt. Hier. Nach der Träume kommt dann irgendwann die Maus gefallen. Na, heute will ich es nicht. Egal, jetzt brauchst du es. Jetzt erklärt. Da kommt sie. Da kommt die Sünde. Das sind 3 ganz schnelle Schritte. Unter Umständen können die in ein paar Sekunden ablaufen. Manchmal können sie auch Tage und Wochen und Jahre dauern. Aber am Schluss kommt unweigerlich die Sünde raus. So funktioniert Versuchung. Das ist manchmal einfach eine Feststellung hier. Der nächste Schritt nach dieser Feststellung wäre ja dann jetzt zu begreifen, wie kann es passieren, dass es anders wird? Oder ist es einfach unabwendbar, dass, wenn irgendwo es nach Käse riecht, dass der auf jeden Fall in der aufgegessen ist? Wenn irgendwo ich was Interessantes sehe, dass ich das auf jeden Fall dann auch für mich beanspruche? Wenn ich irgendwo an was denke, was mir jetzt vorgegaukelt wird, was gut wäre für mich, auch wenn ich weiß, dass Gott das nicht möchte, ist es dann so unweigerlich, dass ich das dann trotzdem tue und hinterher in der Sünde lande? Und die Sünde, da ist der Jakobus wieder ganz klar, so wie Paulus es aussagt, die Sünde gebiert Tod. Ja? Also das ist nur mal eine Linkische, also Sünde wird dann oft auch so klein geredet. Weißt du, wenn es so unweigerlich ist, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Die Sünde, das muss uns immer wieder neu bewusst sein im Neuen Testament, ist das Schlimmste, was passieren kann im Leben, denn die Sünde führt zur Trennung von Gott und zum Tod. Und das will keiner. Aber wie vermeidet man das Ganze? Wenn man verstanden hat, wie Versuchung funktioniert, dann bietet sich ja ein Ansatz an. Ich muss versuchen, diese Kette von Käse zur Falle zu unterbrechen. Und wie mache ich das? Bei der Falle hinten ist es zu spät. Die Maus, die in der Falle sitzt, die stellt sich nicht hin und biegt die Falle wieder auf und zieht den Kopf aus. In dem Moment, wo es zugeschnappt ist, da ist der Moment zu spät. Denkt aber, einfachster Ansatzpunkt für mich überhaupt, was zu tun in dieser ganzen Kette, ist dieser mittlere Schritt. Da, wo die Träume kommen. Da, wo die Begierde schwanger wird. Ja? Da muss man vielleicht auch in modernen Zeiten Verhütung betreiben. Ja? Dass die Begierde eben nicht schwanger wird. Wie macht man das? Wie verhindert man das? Mal hier in der Mitte bin ich der Handelnde. Ja? Da bin ich das der Runde. Da kann ich nicht hinterher sagen, das ist der Satan schuld. Ja? Der hat mich dazu gemacht, dass ich das mache. Ich hatte einen Bibelschullehrer, der das immer wieder so im Spaß gesagt hat, aber eigentlich ist der macht diesen Satz, der sagt, dem armen Kerl, der wird viel zu viel in Schuh schoben. Ja? Immer wenn irgendjemand was falsch gemacht hat, dann ist der Satan schuld. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass der Mensch vor Gott verantwortlich ist für sein Handeln. Und wenn ich da hinten lande in der Falle, dann ist nicht der Satan schuld, sondern da bin ich schuld. Ja? Vor allem, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann muss mir das ganz klar sein. Der Satan hat ja keine Kontrolle über mein Leben. Der kann mich auch mit dem Obst nicht packen und in die Falle reinschieben. Ja? Oder mit dem Käse runterstopfen oder sowas. Wenn Satan kommt, dann hat er nur, dann alles, was er tun kann, ist reden. Er kann versuchen, mir einzureden, dass ich sowieso ein Versager bin und dass ich nicht Gottes Kind bin. Er kann versuchen, mir einzureden, wie toll es wäre, wenn ich jetzt in diesen Käse reinbeißen würde. Aber er kann mir nichts tun. Der Handelnde bin ich selber. Und es ist an dem Schritt, wo es am einfachsten ist, die Kette zu unterbrechen. Indem ich sage, da mache ich nicht mit. Ich denke jetzt nicht darüber nach. Ich mache jetzt diese Gedankenspiele nicht mit. ein großes Stoppschild aufpoppen zu lassen in meinen Gedanken. Hier nicht weiter. Das ist das, was der Markus vorhin gesagt hat. Ja, das muss man trainieren. Das geht nicht so einfach von heute auf morgen. Wenn ich mir angewöhne zu sagen, nein, auch wenn das Gedankenspiel an sich vielleicht noch keine Sünde ist, es führt zur Sünde. Und das heißt, ich darf gar nicht erst anfangen, mich darauf einzulassen. Stopp. Und das braucht ein Training. Das braucht Übung. Das braucht auch den festen Willen. Und dieser feste Wille wird sicher auch motiviert dann durch dieses Ziel, das ich immer wieder vor Augen habe. Es lohnt sich hier zu starten. Auch wenn die Gedanken schon allein so interessant wären. Auch wenn der Käse schon den Gedanken so gut schmeckt. Ich möchte heute keinen Käse. Ich möchte eines Tages im Himmel am großen Festmahl. Und da gibt es mehr wie ein Stück Käse. Da gibt es alles, was du dir vorstellen kannst. Bei Jesus in der Herrlichkeit, beim Festmahl des Lammes, da möchte ich essen. Nicht irgendein Käse, der irgendwo rumliegt. Ja? Das muss ich mir bewusst sein. Und das muss ich mir sagen, das muss ich mir antrainieren. Und ich muss mich daran gewöhnen, zu denken in diesen Kategorien. Wo will ich hin und was bringt mich dorthin und was bringt mich nicht dorthin? Vielleicht gibt es auch eine zweite Möglichkeit, die mir helfen kann, dieses Gedankenspiel zu unterbrechen. Und das ist die Tatsache, dass solche Gedankenspiele vor allem dann passieren, wenn mein Kopf im Leerlauf ist. Na? Da habe ich ja Zeit für sowas aufzumachen. Versteht ihr? Wenn die Maus jetzt gerade voll im Stress wäre, was weiß ich, das Mauseloch brennt ab, ja? Und sie muss ihre Babys retten, ja? Und sie rennt da durch die Gänge und plötzlich duftet es da nach Käse. Die Maus hat gar keine Zeit für den Käse. Versteht ihr? Die hat was Wichtigeres zu tun wie der blöde Käse. Käse gibt es immer mal wieder. Ja? Aber jetzt gerade ist was anderes Sache. Wenn die Maus dagegen so ganz gemütlich durch die Gänge schlendert und sagt, ach, was machen wir denn heute? Hab gar nichts zu tun heute, wie schön der Tag ist. Und plötzlich duftet es nach Käse. Da sieht die Sache ganz anders aus. Gedankenspiele sind vor allem dann interessant, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Und warum könnte ich als Christ dann nicht eigentlich von vornherein einen Riegel vorschieben, indem ich sage, es gibt noch eigentlich genug andere Sachen, an die ich denken kann. Ja? Paulus sagt im Philipperbrief, an all die guten Dinge, an all die Dinge, die nach dem Herzen Gottes sind, sollen wir denken. Dann wird der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen. Ja? Vielleicht muss ich mir das angewöhnen. Ich muss ja meinen Kopf damit in Leerlauf schalten. Vielleicht sollte der jetzt gerade voll sein mit all den guten Dingen, die Gott für mich bereit hat. Vielleicht soll ich mich jetzt gerade mit seinem Wort beschäftigen. Vielleicht soll ich über ihn nachdenken. Vielleicht soll ich darüber nachdenken, was er jetzt gerade in meinem Alltag tun möchte. Vielleicht könnte mein Kopf jetzt gerade so voll sein wie guten, dass das bisschen Käse mich gerade gar nicht interessiert. Vielleicht könnte mein Kopf sich auch einfach wieder neu bewusst machen, wie viel Gutes in meinem Leben schon vorhanden ist. Wie Gott, David sagt es, ne, mir einen Tisch bereitet und mir voll einschenkt und wenn vor mir so ein richtiges Bankett steht, das Gott mir jetzt schon im Leben bereitet, was interessiert dann so ein kleines Stück Käse? Vielleicht soll ich darüber nachdenken. Wenn wir neu bewusst werden, wie viel Gutes Gott mir geschenkt hat, dann ist das andere schon eigentlich weniger interessant. Und dann ist die Kette unterbrochen. Die Begierde mag kommen, aber die wird ja nicht schwanger. Und ohne Schwangerschaft gibt es keine Kinder. Ja? Also das haben wir irgendwann mal im Bio gedacht und so. Ja? Dann ist die Kette unterbrochen. So, das ist die einfachste Methode, diese Kette zu unterbrechen. Sie hat nur einen Haken, die ist ganz furchtbar unbefriedigend, diese Methode. Einfach deswegen, bei ihm. Und das ist so ein ganz klassisches, also das war ein ganz klassischer christlicher Ansatz, die Kette zu unterbrechen. Aber die hat den einen großen Haken, dass sie nicht funktioniert. Das sind in allermeisten Fällen. Also das mag jetzt halt einmal gut gehen, ja? Das mag ja heute funktionieren. Aber dass Menschen, die nach diesem Prinzip leben, sich ganz schnell wieder da finden, wo es doch nicht funktioniert hat. Vielleicht liegt das Unbefriedigendste an diesem Ansatz nämlich darin, dass du erst am zweiten Punkt der Kette ansetzt. Da, wo es eigentlich schon losging. Die Maus, die mag ja echt nervenstark sein und entschlussstark. Und sagen, ich bin standhaft und habe mir das alles antrainiert und in der Theorie haben das 100-mal geklappt, dass ich weiß, wann ein Stoppschild kommen muss, dass ich als Gute denke oder sowas. Und dann kommt dieser Käsegeruch. Und dieser Käsegeruch ist was völlig Irrationales. Der hat mit Gedankenspielen und mit antrainierten Mustern und sowas überhaupt nichts zu tun. Der riecht einfach so gut. so unwiderstehlich halt. Und die ganzen guten Vorsätze und die ganz antrainierten Muster, die fliegen ganz schnell raus, wenn dieser Käsekuchen kommt. Ein guter Ansatz müsste eigentlich am ersten Punkt ansetzen, der Kette. Und dann sagst du, das wird ganz schnell, da kann ich ja nichts dafür. Verstehst du? Das Problem ist ja bei der Maus, dass die Käse nicht die Maus hingelegt hat. Ja? Dann wäre sie ja selber schuld, wenn sie so einen Käse in den Weg legt. Dann hat jemand anders liegen lassen. Und dann sage ich halt doch wieder, da ist der Satan schuld. Verstehst du? Weil der kommt ja da und der macht mir was vor. Ja? Und der redet rein in mein Leben. Und auch wenn er mir nichts tun kann, reden kann er immer noch. Und ich höre ihn dann halt. Und dann habe ich ihn schon gehört. Verstehst du? Dann ist es zu spät, mir Ohrenstöpsel reinzuschieben und sagt, ich höre dir gar nicht zu. Dann ist es ja schon da drin, was er gesagt hat. An diesem ersten Punkt kann ich sogar gar nichts tun, oder? Vielleicht ist ein ganz entscheidender Punkt, das mal festzustellen, wie das da am Anfang läuft. Und die Tatsache ist, dass wenn du diesen Jakobus-Text vorher aufmerksam mitgelesen hast, dann wirst du festgestellt haben, dass da gar nirgends es drin steht, dass der Satan damit irgendwas zu tun hat. Ist dir das aufgefallen? Vom Satan war in diesem ganzen Kapitel nirgends die Rede. Überhaupt nicht. Der kommt da nicht vor. Als der Jakobus gegen Ende dieses Kapitels dann diese Liste macht, wie das funktioniert, mit der Begierde, was sagt er da? Da sagt er, meine eigene Begierde wird schwanger. Und dieses Wort eigen ist ganz wichtig. Denn der Ausgangspunkt dieser Kette im Bild des Jakobus ist nämlich nicht irgendjemand anders, von dem ich sowieso nichts kann. Ist nicht der Satan oder sonst wer, dass der dazu beiträgt und dass der da mithilft und dass der das noch verstärkt und dass er sich freut und dass er alles dafür tut, um die richtigen Bedingungen zu schaffen und sowas. Das ist ganz klar. Aber es ist schon interessant festzustellen, dass Jakobus am Anfang des Prozesses meine eigene Begierde sieht. Mich am Anfang der Begierde sieht. Jakobus argumentiert ganz groß dagegen, gegen die andere Variante, dass es Gott wäre, der am Anfang steht. Ist er ganz klar dagegen und sagt, von Gott kommt nichts Schlechtes. Gott macht es zwar zu guten Benutzen, aber er bringt nichts Schlechtes in dein Leben hinein. Im Gegenteil, von ihm kommt nur Gutes. Aber am Anfang der Kette, da steht jetzt einfach ich. Ich als Mensch mit meinen Schwächen, ich als Mensch mit meiner von Sünde geprägten Umwelt, ich als Mensch, der in so vielen verschiedenen Mustern drin ist, die zu dieser Welt eben nur mal gehören und der aufgewachsen ist mit diesen Begierden und mit diesen Wünschen, die aber natürlich auch gefördert werden durch meine Umwelt und alles. Ich begehre. Versteht ihr? Satan begehrt den Käse nicht. Das ist die Maus, wo den Käse begehrt. Ja? Die ist selber der Auslöser dieses ganzen Prozesses. Und wie schaffe ich es jetzt, das zu stoppen? Die große Feststellung der Bibel auf diese Frage hin. Mal sehen, ob ich jetzt noch weiterkommen. Also, anders anfangen ist dieser nächste Punkt. Die große Feststellung der Bibel ist ein ganz tragischer Moment, den uns Paulus zum Beispiel in Römer 7 beschreibt, wo er über sein eigenes Leben reflektiert und wo er feststellen muss, das kann ich gar nicht. Das schaffe ich gar nicht. In der Theorie klingt es immer alles so einfach. Ja, ich werde dann Stopp sagen, ich werde einfach gar nicht begehren, ich weiß ja, was gut ist, ich weiß ja, was zählt, aber die Tatsache ist, ich kann es nicht. Paulus schreibt in Römer 7, kann ich also daran was ändern? Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. So stimme ich nach meiner eigenen innersten Überzeugung dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein ganz anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das ist die Selbstreflexion des Paulus. Der sagt, liebe Leute, ich krieg's nicht fertig. Und es mag jetzt zwar sein, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich krieg's fertig, dann sind wir sehr geehrt, dass wir heute Morgen einen größeren Glaubenshelden wie der Paulus in unserer Mitte haben. Aber die Tatsache ist, dass es uns Normalen im Normalfall noch weniger gelingt wie Paulus. Und da müssen wir irgendwie umgehen mit dieser Sache. Und der Umgang mit dieser Sache ist ganz einfach. Denn der Paulus schreibt ja weiter, wird nicht niemand aus diesem elenden Zustand befreien. Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Na, was gilt beides? Sehr. Also heute Morgen, es funktioniert so schlimm, doch jetzt habe ich. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes zustimme, sagt der Hochwerder, bin ich doch gleichzeitig. Könnt ihr das Einzige lassen, seht ihr, das ist perfekt. Und der Pastor wandert aus, dass er immer mindestens eine Papierbibel in der Nähe liegen haben sollte. Genau. Heute Morgen ist uns alle Techniken schlicht. Okay, die Maßnahmen. Die große Schlussfolgerung des Paulus ist folgendes. Am Ende des 7. Kapitels. Er sieht sich als Sünder, aus dem er rauskommt. Und dann geht er direkt über ins Kapitel 8. Und da machen wir oft einen ganz großen Fehler. Weil das Problem ist, dass da so eine dicke, fette 8 steht. Ja? Und das steht mal, in manchen Bibeln steht da sogar noch eine Überschrift vor, drüber. Und das heißt für uns so klar, dieser Text im Kapitel 7 mit dieser Feststellung, ich komme da nicht weiter, der ist da zu Ende. Und jetzt fängt was Neues an. Wir vergessen total, dass weder diese Überschriften noch diese Kapitelzahlen im Text von Paulus vorkamen. Die haben später Leute reingemacht, damit man sich besser zurechtfindet. Bei Paulus gibt es da keinen Abbruch an der Stelle. Der schreibt direkt weiter aus dieser Feststellung, ich werde damit nicht fertig. Schreibt er, doch, ich dafür danke ich meinem Gott in Jesus Christus. Und dann kommt, und es gibt deshalb keine Verdammnis für die, die sind in Christus Jesus. Und das ist ein ganz entscheidender Sprung, den der Paulus hier macht. Denn aus der Feststellung raus, ich werde nicht fertig damit, geht der Paulus direkt über und sagt, aber Jesus wird fertig damit. Und damit sind wir beim ureigensten Grundkonzept des Neuen Testaments zurück bei der Gnade. Und die Christen haben so oft daraus gemacht, dass wir die Gnade, das bezieht sich für uns auf unsere Errettung. Und nach der Errettung, was fängt da an? Da fängt die Heiligung an. Verstehen wir dieses Leben und wachsen mit Jesus Christus. Und da sind wir plötzlich bei der Denkmuster und jetzt bist du dran. Ja? Und jetzt mach mal. Und wenn Versuchung kommt, dann bitte trainier das rechtzeitig und mach alles richtig, damit du da nicht reinfällst. Na, von Gnade ist plötzlich keine Rede mehr. Gnade, das war ja bei meiner Bekehrung. Und Gnade ist vielleicht auch noch dann, wenn ich dann doch wieder versagt habe und zu Jesus komme und sage, muss, hilf mir wieder aus auf meinem Schwanz. Dann denke ich auch wieder an Gnade. Und zwischendurch, da ist mein Job. Und wisst ihr was, das funktioniert nicht. Wenn das funktionieren würde, dann hätte Jesus nicht das Kreuz brauchen. Wenn wir Menschen das selber auf die Reihe kriegen würden, dann bräuchte man keine Gnade. Weder am Anfang noch sonst wo. In dem Moment, als ich mich für Jesus festgestellt habe, habe ich damals bekannt, ich habe mein Leben bisher nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe es versucht, aber ich bin, wie Paulus es feststellt, wie jeder andere Mensch, tragisch gescheitert. Ich kann es nicht. Herr, ich brauche deine Vergebung dafür. Und ja, dann sage ich zu, ich möchte ab heute anders. Wollen kann man viel. Aber wie komme ich auf die Idee, dass alles das, was bis heute nicht funktioniert hat, jetzt plötzlich auf einen Schlag funktionieren soll, ganz anders wie vorher. Ja? Dass ich jetzt aus meiner Entscheidung raus, aus meiner Kraft, das ab heute alles anders machen werde. Das ist völliger Blödsinn. Wenn ich das könnte, hätte ich es doch auch vorher schon gemacht. Versteht ihr? Es ist ja nicht so, dass die Leute, die sich neu für Jesus entschieden haben, dass die alle in dem Willen leben, gegen Gott zu handeln. Ja, dass die sagen, ich will jetzt was Böses machen, ich will sündigen und alles. Ja? die wollen ja auch das Gute, aber die schaffen es nicht. So ging es mir doch früher auch ohne Jesus. Ja? Und daran hat sich fundamental zu Recht daran nichts geändert. Aber was sich geändert hat, ist, dass Jesus mit seinem Kreis in meinem Leben lebt. Und dass er mich verändern kann. Und dass er was tun kann. Und der Schlüssel zur Überwindung der Versuchung liegt nicht bei mir, sondern liegt bei ihm. Und das ist das ganz Entscheidende. Weil ich kann es nicht. Ich kann Dinge tun, ich kann Dinge lernen, die dazu helfen, die das einfacher machen, die in manchen Fällen mir auch helfen zu sagen, ja okay, also es ist ja nicht so, dass ich völlig unfähig bin, versteht ihr? Also dass ich schon mal aussage, sage, das war jetzt der richtige Schritt, in die richtige Richtung, aber ohne Jesus, ohne das einfach das zu akzeptieren, es kommt einzig und allein von ihm, wird es auf Dauer nicht gelingen. Und da muss ich lernen, umzudenken. Auch umzudenken in Bezug auf, was es heißt, im Alltag als Christ zu leben. Im Alltag als Christ zu leben heißt nicht, super, dass du alles hinkriegst. Sondern im Alltag als Christ zu leben heißt immer wieder neu die Feststellung, ich muss mich in Gottes Hand legen, weil ohne ihn bin ich nichts und kann ich nichts. Aber mit ihm geht es anders. In seiner Hand finde ich Gnade. In seiner Hand finde ich die Kraft, Begierde zu überwinden. In seiner Hand, da wird mein Gedanke und meine andere Sache gefüllt. In seiner Hand verändert sich mein Leben da, wo ich es nicht kann. Aber immer in seiner Hand. Immer in seinem Handeln. Lasst uns vergessen, all die Ideen und all die Strategien, die wir haben, um aus uns bessere Menschen zu machen, das kann keiner. Der Einzige, der es kann, ist Jesus. Immer wieder, jeden Tag neu. Und es ist eines der schwersten Bekenntnisse des Lebens. Aber das Einzige, das mich weiterbringt, ist diese Erkenntnis, ich bin kein Superheld. Ich brauche ihn. Jetzt gerade, wieder neu. Ich brauche, dass er an meinem Leben was ändert. Ich brauche seine Liebe. Ich schaffe das nicht dadurch. Und all die anderen Themen, über die wir die letzte Woche geredet haben, versteht ihr, das Wort Gottes, das Beten, das Reden mit ihm, das gewinnt eine ganz andere Bedeutung in dem Moment, wo ich das begriffen habe. Versteht ihr, mein Leben, wenn ich auf dieser Wellenlänge bin, ich kann es selber, sieht es nämlich so aus, ich lebe selber mein Christenleben dahin und dann gibt es so Momente, wo ich dann halt wieder zu Gott zurückkomme, weil das soll man ja als Christ, ja? Das gehört ja irgendwie dazu. Ich würde es ja, weil ich bin ja so ein guter Christ, würde ich das ja auch prinzipiell wahrscheinlich auch 10 Minuten länger mal kriegen jetzt, ohne dass ich jetzt in diesem Moment bete, ja? Oder eine halbe Stunde, oder 2 Tage, oder 2 Wochen, oder was auch immer, ja? Aber man sollte ja, deswegen hört man halt, macht man halt irgendwann, ne? Das ist dieses Modell, ich schaffe es ja auch selber. In dem Moment, wo ich begriffen habe, ich schaffe es nicht selber, gewinnt es eine ganz andere Bedeutung. Da zieht es mich hin zu ihm. Da sage ich, Herr, ich brauche dich jetzt. Ich kann gar nicht anders. Ich brauche jetzt dein Wort. Ich brauche diese Kraft. Ich brauche jetzt deinen Heiligen Geist. Jetzt gerade. Das ist nicht bloß irgendwie, weil man halt als Christ das sagen muss, sondern weil ich es anders nicht durch dieses Leben schaffe. Überhaupt nicht ohne dich. Weil ich abhängig bin von deiner Gnade. Jeden Schritt neu. Das ist das zentrale Bekenntnis der Reformation, was Luther immer betont, Solus Christus, Jesus allein. Jesus allein ist das, was der muss schafft, dass mein Leben eines Tages bei ihm ankommt. Nicht Jesus plus ich, also nach dem Motto, Jesus ist für die Vergebung zuständig und ich für das. Ja? Sondern Jesus allein in jedem Schritt meines Lebens. Gehen wir heute diesen mutigen Schritt wieder mal und sagen, ja, so viel es mich kostet, das jetzt auch zuzugeben, würde mich viel lieber in einer anderen Rolle sehen. Aber ich bin nicht der Starke. Ich bin nicht der, der der Versuchung widerstehen kann. Ich bin nicht der, der die Lösung darauf hat. Ich bin ein Mensch mit all meinen Schwächen. Aber ein Mensch, der dieses Versprechen hat, dass du durch deinen Geist in mir wohnst, der ein neues Gesetz schafft, ein Gesetz der Freiheit, der mich ändert, der mich trägt, der mich stark machen kann. Und ich verlasse mich immer auf meine eigene Kraft. Ich verlasse mich auf dich. Jesus, komm. Komm in unsere Gemeinde, komm in unser Leben. Komm, der Heilige Geist. Und hilf uns zu begreifen, wie sehr wir dich brauchen. Hilf uns wegzukommen von diesen Ideen, dass wir selber irgendwie es schaffen können. Und hilf uns, gib uns den Mut, uns ganz in deine Hand zu werfen. dann wieso bei dir ist kein Ding unmöglich. Und all die Dinge, die uns unmöglich scheinen, die sind mit dir möglich. All die Dinge, wo wir versagen, die können anders werden in dir. Hilf uns, zu lernen, einzig und allein dir zu vertrauen. Und Herr, wir brauchen dich. Danke, dass du hörst.